Guten Morgen, es ist Samstag, der 15. August und uns erwartet ein sonniger Tag mit hochsommerlichen Temperaturen. 35 Grad in Berlin, 36 Grad in Nürnberg und 37 Grad in Frankfurt.
Hitze überall in Deutschland, immer noch. Und darüber wollen wir sprechen. Der Sommer war nämlich nicht nur heiß, er war unterm Strich auch teuer. Mehrere Hitzewellen haben die deutsche Wirtschaft Milliarden gekostet und wir ziehen hier heute Bilanz.
Dazu sprechen wir mit Carsten Breschke, dem Chefökonomen der ING Bank, der ausgerechnet hat, dass der Hitzesommer uns 0,3 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum gekostet hat.
Und wir haben mit Uta Maria Pfeiffer gesprochen, Bereichsleiterin für Energie, Mobilität und Umwelt beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Sie hat sich Gedanken dazu gemacht, welchen Zoll diese Hitze in der deutschen Industrie fordert und vor allem auch darüber, dass die Hitze nur eines der teuren Wetterprobleme ist, mit denen deutsche Unternehmen es zu tun haben.
Außerdem fragen wir uns noch, was kostet die Hitze? Nicht nur die Wirtschaft, sondern was kostet sie die Gesellschaft? Mit welchen Hitzeschutzkonzepten gehen Städte und Gemeinden, geht Deutschland aus diesem heißen Sommer? Und vor allem, wer bezahlt dafür? Auch darüber wollen wir sprechen.
Wir, das ist Nina Annika Klotz und das bin ich, Stefan Braun. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind.
Suchen Sie sich ein kühles Plätzchen und dann legen wir los mit unserem Table Today Hitzespezial. Nach rund 2 Wochen, dann wird der Deutsche Wetterdienst seine Sommerbilanz ziehen. In seiner Zwischenbilanz Ende Juni hieß es, dieser Sommer könne, Zitat, ohne Umschweife als historisch eingestuft werden. Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden in Deutschland schon im Juni Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen und es wurden immer neue Höchstwerte registriert. Erst 41,3 Grad im Saarland, dann 41,5 Grad in Sachsen-Anhalt und schließlich 41,7 Grad in Brandenburg. Im Juli fielen im Schnitt nur rund 40 Liter Regen pro Quadratmeter und damit gerade mal gut die Hälfte dessen, was normal wäre. Und es war bereits der 5. zu trockene Monat in Folge. Welche Auswirkungen haben all diese Extreme auf die deutsche Volkswirtschaft? Darüber sprechen wir mit Carsten Breschke. Er ist Chefvolkswirt bei der ING Bank. Guten Tag, Herr Breschke. Schön, dass Sie heute hier sind.
Hallo, Frau Klotz.
Herr Breschke, Sie sagen, dass die Hitze längst nicht nur für uns Menschen und für einzelne Unternehmen ein Problem ist, sondern dass die deutsche und die europäische Wirtschaft im Großen und Ganzen darunter leiden. So stark sogar, dass sich das konkret auf das BPI, das Bruttoinlandsprodukt, auswirken könnte. Ist das so?
Ja, das ist so. Wir sehen es jetzt schon seit ein paar Wochen, also seit 2 Monaten. Ne? Im Juni hatten wir die erste Hitzewelle und dann leidet der Mensch unter der Wärme und der Volkswirt in mir fängt dann an zu rechnen und fängt an, sich dann Gedanken zu machen, wie denn das auch sich wirklich äußern könnte auf die Wirtschaft. Und ich denke, es ist relativ einfach. Wir haben mehrere Kanäle, wie es so schön heißt. Der erste ist dann wirklich über die Arbeitsproduktivität. Denken Sie nun mal daran, wie war es im Juni mit Hitze zu Hause, wenig Büros, wenig öffentliche Gebäude haben Klimaanlagen in Deutschland, aber auch in Nordeuropa im Allgemeinen. Das heißt, die Hitze macht Arbeitsproduktivität geringer. Dann hatten wir natürlich die ersten Waldbrände, vor allem in Spanien und in Frankreich. Auch das bedeutet realwirtschaftlich, dass Leute andere Sorgen haben, als zu arbeiten. Auch da geht dann nicht die Arbeitsproduktivität, aber einfach die Zahl der gearbeiteten Stunden wird zurückgegangen sein. Gleichzeitig haben die Waldbrände auch schon so die ersten Auswirkungen gehabt auf die Infrastruktur, auf die Logistik. Und jetzt sind wir eigentlich so in der dritten Phase angekommen und das sind die niedrigen Wasserstände. Ja, wir haben einfach vor allem in Deutschland, aber auch in Osteuropa, auch in Frankreich, spielen Flüsse eine extrem große Rolle für Wirtschaftsleben. Im Grunde genommen, wenn wir uns den Rhein anschauen in Deutschland, da ist eine ganze Industriestruktur von Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebaut, angebaut an den Ufern des Rheins. Und da muss man halt auch wieder denken an Logistik. Ja, wir wissen es jetzt, Binnenschifffahrt wird wahrscheinlich fast zum Erliegen kommen. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger. Die Frachtschiffe haben nur noch geringere Ladung, können gar nicht mehr fahren. Das hat einen deutlichen Einfluss auf die Logistik. Gleichzeitig kommt dann auch hinzu, jetzt nicht bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel in Frankreich oder auch in Osteuropa, dass AKWs ja, Kühlung brauchen von den Flüssen. Die können nicht mehr gekühlt werden. Das heißt, auch da wird dann die Energieproduktion in Frankreich, in Tschechien deutlich zurückgefahren. Und dann haben wir auch nochmal ja, unsere Industrien, also auch die Industrien, die jetzt am Rhein alle sitzen, die auch teilweise Wasser benutzen zur Kühlung ihrer Anlagen. Das heißt, auch die müssen jetzt Produktion zurückfahren. Dann habe ich einmal, wir kennen das aus Pandemiezeiten, Krieg in der Ukraine, Zeiten jetzt auch im Nahen Osten. Was bedeutet Lieferkettenprobleme? Bedeutet, es kommen weniger Güter an, weniger Inputgüter kommen an. Gleichzeitig gibt es auch einen extra Faktor, der dafür sorgt, dass die Produktion zurückgefahren werden muss. Und das alles ist halt negativ auf die Wirtschaftsleistung.
Das ist auch nochmal eine Frage an den Volkswirt. In Ihnen kann man das irgendwie in Zahlen greifbar machen, wenn man zurückblickt. Klar, nach vorne ist schwierig. Wir wissen nicht, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Aber zurückschauen, kann man da Bilanz ziehen, wie viel uns die Hitze bisher gekostet hat?
Der Juni, der fiel noch ins zweite Quartal. Da hatten wir eigentlich schon positiv überraschendes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wenn wir es in den Juli und August nehmen, wo natürlich das wirklich die Dürrephase und auch diese niedrigen Wasserstände deutlichere Auswirkungen haben werden auf die Realwirtschaft, ist davon auszugehen, dass die jetzt im dritten Quartal, in dem wir sind, wahrscheinlich so 0,1, 0,2 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum gekostet haben werden. Das könnte jetzt im Quartalvergleich ja, genau dieser Unterschied sein, der uns dann von einem schwachen Wachstum vielleicht wieder zu einer Stagnation drückt. Im Jahresvergleich, das ist das Wichtige, im Jahresvergleich gehe ich aktuell davon aus, dass durch den Schaden, den wir bisher schon haben, Verzögerung, weniger Wirtschaftsaktivität, dass der aktuell schon so aufs Jahreswachstum 0,2, 0,3 Prozentpunkt Wirtschaftswachstum kommt. Und das heißt, um es mal deutlich zu machen, wir hatten eigentlich eine überraschend starke erste Jahreshälfte bei der deutschen Konjunktur. Erstes Quartal 0,4, zweites 0,2. Selbst wenn die Wirtschaft jetzt in der zweiten Jahreshälfte gar nicht mehr wachsen würde, kämen wir fürs Gesamtjahr raus auf so 0,7, 0,8 Prozent Wirtschaftswachstum. Immer noch nicht dolle, aber angesichts der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren gar nicht mehr gewachsen sind, das wäre das stärkste Wachstumsjahr seit 2022. So, wenn ich davon jetzt dann mal 0,3 Prozentpunkte abziehe, bin ich wieder bei 0,5. Bin ich immer noch nicht in einer Rezession, bin ich noch nicht bei einer Stagnation, aber deutlich bei einem schwächeren Wirtschaftswachstum als erwartet. Was immer schwierig auch bei all diesen Berechnungen, Frau Klotz, ist, dass ich natürlich auch immer wieder Gegenbewegung haben werde. Ja, und die Gegenbewegung heißt natürlich, ja, jetzt zum Beispiel Sonntagsfahrverbot für LKWs, was aufgehoben wird. Natürlich der Versuch, um jetzt Transport vom Wasser auf die Straße zu bekommen. Der Versuch, um Transport vom Wasser auf die Schiene zu bekommen. So, das sind alles Maßnahmen, von denen man jetzt auch bei solchen Berechnungen, wir müssen die Berechnung eher so sehen, wenn sich sonst nichts verändern würde, käme es halt, ja, auf eine wirtschaftliche Einbuße. Wenn natürlich jetzt diese Gegenmaßnahmen kommen und die auch zünden, haben wir überhaupt die Lkw-Fahrer, ja, die fahren können. Gibt es nicht zu viele Staus dann an den Wochenenden? All solche Sachen. Das kann das ein klein bisschen auffangen und dann wäre natürlich auch der negative Wirtschaftswachstumseinfluss geringer.
Jetzt ist der Klimawandel ja ein globales Problem und trotzdem sind diejenigen im Vorteil, die sich besser anpassen und vielleicht auch da etwas robuster halten. Gibt es andere Länder Ihrer Meinung nach, andere Wirtschaften, die besser damit umgehen, als es Deutschland und Europa bisher tun?
Na, ich glaube, Europa ist wie so häufig einfach nicht vorbereitet gewesen, obwohl man das auch hätte sehen können. Man kann es eigentlich fast vergleichen mit der ganzen Rentendiskussion, die wir ja nicht nur in Deutschland haben, die wir in ganz Europa haben. Über den demografischen Wandel konnte ich seit 20, 25 Jahren sehen. Und ich bin jetzt ganz überrascht, dass ich auch einmal Finanzierungsprobleme habe bei Rentenkassen. Klimawandel kann ich auch seit den letzten Jahrzehnten sehen, kann ich in den letzten Jahren schon sehen. Aber man hat immer wieder die Augen geschlossen, um jetzt hier eigentlich auch Gegenmaßnahmen oder Adaptionsmaßnahmen durchzuführen.
Herr Breschke, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da einen Überblick verschafft haben. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Gern geschehen. Danke für die Einladung.
Der Sommer 2026 dürfte nicht nach Friedrich Merz' Geschmack sein. Aus vielerlei Gründen, die direkt mit ihm, seiner Koalition, seiner Arbeit, seiner Politik zu tun haben. Aber eben auch wegen der Hitze und ihrer Folgen für die Wirtschaft. Denn es ist unbestritten, dass bei Hitze die Produktivität sinkt. Und unser Kanzler hätte doch eigentlich gerne mehr Produktivität hierzulande gesehen.
Die abnehmende Produktivität kostet Deutschland eine ganze Menge Geld. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Prognos hat das im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums durchgerechnet. Schon ein einziger Hitzetag mit Temperaturen von mindestens 30 Grad verursacht demnach Kosten von rund 431 Millionen Euro. Und bei Temperaturen von mehr als 35 Grad steigen die Verluste auf rund 984 Millionen Euro pro Tag, also fast eine Milliarde. Und das Entscheidende daran ist, der allergrößte Teil dieser Kosten entsteht dadurch, dass Menschen zwar weiterarbeiten, bei der großen Hitze aber eben weniger produktiv sind. Prognos beziffert den Anteil dieser Produktivitätsverluste auf rund 97%.
Wie genau sich dieser Verlust zusammensetzt und wie Prognos diese Kosten errechnet hat, das haben wir bei Lukas Sander nachgefragt. Er ist Senior-Projektleiter für Klimafolgen und Klimaanpassung bei der Prognos AG und hat an der Studie mitgearbeitet. Er erklärt die Kosten für die Produktionseinbußen so.
Erstens haben wir identifiziert, dass es Kosten durch häufigere Krankmeldungen bei Hitze gibt. Das heißt, es gibt also einen statistisch nachweisbaren Zusammenhang von Hitzetagen und dem anschließenden Anstieg von Krankmeldungen. Am ersten Tag so einer Hitzewelle sehen wir, dass Krankmeldungen um ungefähr 3,5% ansteigen und ab dem siebten Tag sogar um bis zu 11%. Zweitens gibt es die erhöhte Unfallhäufigkeit bei Hitze. Da gibt es also auch verschiedene Studien aus Italien und der Schweiz, die unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Arbeitsunfälle an Hitzetagen um 7,5% zunehmen. Und der dritte Wirkungskanal, das ist wirklich der, wo dann auch der Großteil der Kosten, der volkswirtschaftlichen Kosten durch Hitze entsteht, das ist einfach die Abnahme der Leistungsfähigkeit. Das heißt, Beschäftigte, die insbesondere in körperlich anstrengenden Berufen, im Freien arbeiten, klassischerweise die Landwirtschaft oder auf der Baustelle, die brauchen einfach häufigere Pausen, die sind schneller erschöpft, die arbeiten langsamer, die machen mehr Fehler. Und da gibt es so eine Art Faustregel, dass man sagt, ab 25 Grad nimmt für jedes zusätzliche Grad obendrauf die Produktivität, also die Leistungsfähigkeit der Menschen um 2% ab.
Sander hat auch nachgeschaut, in welchen Bereichen, welchen Branchen die Produktivität am schlimmsten sinkt.
Die Hitze ist vor allem ein großes Problem in der klassischen Industrie. Das liegt aber auch daran, dass natürlich in der Industrie sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Von der Chemieindustrie über die Fahrzeugherstellung bis zur Metallverarbeitung gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen, die da eben sehr stark von der Hitze betroffen sind, die meistens auch eine gewisse körperliche Belastung in der Industrie haben. Wir sehen die Landwirtschaft, wo pro Person tatsächlich die höchsten Schäden durch Produktivitätsverluste anfallen. Wir sehen das Baugewerbe. Und tatsächlich eine Branche, die aus meiner Sicht immer so ein bisschen hinten runterfällt, wenn es um diese Diskussion von Hitzeschäden geht, das ist tatsächlich der Pflege- und Gesundheitsbereich. Dort arbeiten einfach auch sehr, sehr viele Menschen.
Die deutsche Industrie trifft es also besonders hart. Sie leidet mehr unter der Hitze als andere Wirtschaftsbereiche. Was macht das mit ihr? Wie sehr trifft sie die neue Lage und was kann die Industrie daraus möglicherweise auch ziehen? Darüber spreche ich mit Uta Maria Pfeiffer. Sie ist beim BDI Bereichsleiterin für Energie, Mobilität und Umwelt. Liebe Frau Pfeiffer, herzlich willkommen beim Podcast Table Today.
Hallo, Herr Braun. Schön, dass ich hier sein darf.
Frau Pfeiffer, welche Rückmeldungen bekommen Sie von Ihren Mitgliedern? Wie groß ist das Problem Hitze in der Industrie geworden?
Wir bekommen zurzeit natürlich sehr viele Rückmeldungen, weil die extremen Wettersituationen natürlich zunehmen. Hitze ist davon ein Thema. Das Thema Hitze belastet natürlich die Beschäftigten vor Ort, insbesondere wenn sie zum Beispiel an die Bauindustrie denken, aber auch unsere Produktionsanlagen. Bei den Produktionsanlagen ist es so, dass die zum Teil halt eben nicht für diese hohen Hitzen oder die langen Hitzetage, die wir jetzt haben, ausgelegt sind. Aber daneben machen wir uns natürlich auch Sorgen mit dem Blick, wenn wir zum Beispiel nach Spanien oder auch nach Frankreich schauen, mit den Waldbränden dort. Und wir überlegen natürlich auch, welche Auswirkungen würde es auf uns haben, beziehungsweise sind wir eigentlich gut vorbereitet. Wenn wir bei diesen ganzen Betroffenheiten sind, die jetzt durch den Klimawandel auch auf uns ja einwirken, in Deutschland. Dann haben wir auch das ganze Thema Starkregen. Wir haben, denken noch an die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und natürlich auch das Thema Niedrigwasser. Also die Hitze ist ja nur eines und die Hitze führt ja zu diesen anderen Dingen, die ich gerade auch aufgezählt habe. ja, wir bereiten uns natürlich schon auch vor auf diese Situation.
Jetzt haben Sie zuallererst diese Extremwetterlagen benannt. Was bedeutet das für Unternehmen? Heißt es, sie müssen neu überlegen, ob der Standort noch der richtige ist? Zum Beispiel Ahrtal nur als Codewort? Oder heißt es auch, man muss an den einzelnen größeren Fabriken tatsächlich mehr Sicherheiten einbauen?
Sowohl als auch. Für mich ist das ganze Thema mittlerweile auch ein Risikomanagement-Thema, womit sich alle Unternehmen beschäftigen müssen und sie es auch schon tun. Wie wird sich das Ganze auch noch verändern? Da würde ich gerne mal den World Economic Forum zitieren. Die haben einen Global Risk Report herausgegeben. Und momentan sind auf den Risiken für Unternehmen die extremen Wetterereignisse auf Platz 2. Aber schon in 10 Jahren werden die ersten 4 Plätze bei diesen Risikofaktoren von Umweltthemen belegt sein. Das heißt, wir haben dann an erster Stelle extreme Wetterereignisse, aber auch die Veränderung der Erdsysteme auf Platz 3, Biodiversität und der Kollaps von Ökosystemen, auf die wir ja auch als Industrie angewiesen sind. Und natürlich auch das Knappheit natürlicher Ressourcen. Und das alles hängt natürlich auch mit, wie Sie zu Anfang gesagt haben, mit der Hitze, den wir jetzt auch hier in Deutschland ausgesetzt oder in Europa ausgesetzt haben, zusammen.
Lassen Sie uns es ein bisschen aufteilen. Aktuell das größte Problem ist vermutlich das Niedrigwasser. Welche Konsequenzen hat das aktuell schon?
Der Rhein ist ja, sag ich mal, nicht nur ein Fluss, sondern für uns auch eine Lebensader der deutschen Industrie. Und momentan fällt halt die Transportfunktion aus. Das heißt, da geraten ganze Wertschöpfungsketten unter Druck. Und wir nutzen ihn nicht nur als Transportfunktion, den Rhein, sondern bei gewissen Prozessen brauchen wir auch Kühlwasser, das aus Oberflächenwässern gewonnen wird, zum Beispiel wie den Rhein. Und da können Sie sich vorstellen, dass Produktionsprozesse auch unter Druck geraten, wenn man zum Beispiel aus dem Rhein kein Wasser mehr nehmen kann. Und das stellt unsere Unternehmen natürlich vor große Herausforderungen.
Wie gefährlich ist das schon? Gibt es da schon Blockaden? Gibt es da schon Schwierigkeiten? Oder ist das alles sozusagen, man sieht dem jetzt ins Auge, aber noch geht's?
Also unsere Unternehmen haben sich, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Niedrigwasser kommen, natürlich schon vorbereitet, weil das letzte Niedrigwasser war 2018 und seitdem haben unsere Unternehmen einiges getan. Sie haben sich darauf vorbereitet, indem sie zum Beispiel Lagerkapazitäten aufgebaut haben. Sie nutzen auch dafür, damit sie das besser planen können, auch die intensiven Wetter- und Wasserstandsprognosen, die seitdem wesentlich verbessert worden sind. Sie schauen, ob sie andere Verkehrsträger auch nutzen können, was tatsächlich nur auch bedingt möglich ist. Und sie investieren zum Beispiel in effiziente Technologien beziehungsweise haben dort Konsortialpartner, wenn sie zum Beispiel an solche Niedrigwasserschiffe denken. Das heißt, wir haben uns darauf eingestellt, aber wenn Sie sich dann anschauen, 2018 bei dem Hochwasser war dieser berühmte Pegel Kaup, der ja immer so das Nadelöhr ist, der lag bei 25 Zentimetern. Und wir sind heute schon, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, so bei ca. 10 bis 12 Zentimetern. Das ist also nochmal gravierend schlimmer. Welche Auswirkungen es tatsächlich haben wird, auch auf die Volkswirtschaft, werden wir sehen, wie lange das dauert. Und es wird wahrscheinlich sich noch ein paar Wochen hinziehen. Aber erst dann können wir wieder im Nachgang sagen, wie schlimm es ist. Aber unsere Unternehmen stellen sich darauf ein und kommen auch in Nöte, dass sie ihre Transporte dann tatsächlich abwickeln können, weil sie brauchen ja Rohstoffe, die sie normalerweise über die Binnenschifffahrt bekommen.
Sie haben sozusagen erste Strategien der Industrie geschildert, auch zur Klimaanpassung, die gerade laufen, die seit 2018 angestoßen worden sind. Welche müssen jetzt noch folgen, weil die Probleme erkennbar immer größer werden? Die werden ja nicht wieder kleiner, wenn es ein bisschen kühler wird, sondern wir sind immer in dem Ist-Zustand, der nicht mehr besser wird.
Was jetzt doch sehr offenbar wird, ist, dass wir über Jahrzehnte ja die Infrastruktur in Deutschland politisch vernachlässigt haben. Es wurde nicht investiert. Das ist ja auch allseits bekannt. Deshalb gibt es ja auch das Sondervermögen. Wir sehen jetzt die Maßnahmen, die eigentlich jetzt schnell helfen würden, dass sie zum Teil nicht umsetzbar sind. Zum Beispiel würden wir gerne einen LKW, der momentan 40 Tonnen belädt, mit 44 Tonnen beladen. Das wäre eine sehr einfache Maßnahme. Das funktioniert nicht und das Verkehrsministerium hat es auch bislang abgelehnt, beziehungsweise ich komme gleich noch auf einen Sonderweg, den Sie dort gewählt haben. Aber Sie kennen alle das Thema Brücken. Das heißt, die Brücken halten diese Tonnage nicht aus. Und Bei den Schwertransporten hat man jetzt eine Lösung gefunden, dass man das genehmigen möchte, damit man einfach einen Überblick hat, wo diese 44 Tonnen LKWs herumfahren. Aber auch das ist für uns natürlich, wird eine zusätzliche Genehmigung erfordern und wird zusätzlich Zeit brauchen. Wir sehen aber auch schon, was umgesetzt worden ist. Zum Beispiel das Baustellenmanagement auf der Straße. Wir hatten ja jetzt ein paar Sitzungen auch mit dem Verkehrsministerium und die Autobahn hat auch aufgezeigt, wo sie beim Baustellenmanagement schon etwas getan hat, damit es dort keine Staus gibt. Sonntags- und Feierfahrverbote sind zum Teil aufgehoben worden. Gefahrgüter, das ist wieder so ein Sonderfall in Deutschland, dürfen auch zum Teil jetzt mit über die Straße abgewickelt werden. Das heißt, es ist einiges getan worden, was momentan etwas lindern kann, aber wir kommen auch dort an Grenzen. Und bei der Schiene, auch dort geht es um das Thema Baustellen. Am Rhein wird natürlich auch gerade gebaut, eine Großbaustelle. Da fehlen zum Teil die Schienen, da kann man jetzt nicht einfach mal eben kurz sagen, so jetzt hört mal auf. Aber da geht es darum, welche bessere Koordination können wir eigentlich haben bei der Verfügbarkeit von Trassen. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr Abstimmungsbedarf, den wir nutzen können. Und auch bei der Wasserstraße, muss man sagen, haben sie schon einiges gemacht. Auch sie haben Sanierungen an Schleusen verschoben, damit eben die Befahrbarkeit punktuell dann auch gewährleistet sein kann. Wichtig ist aber, dass wir das alles schnell irgendwo jetzt hinbekommen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, großen Thema auch Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn man einen Großraumtransport jetzt 3 Wochen auf eine Genehmigung warten müsste, dann hilft es bei den kurzfristigen Maßnahmen nicht. Vielleicht noch ein Punkt, was mir bei dieser ganzen Diskussion auch aufgefallen ist. Von uns Unternehmen wird immer erwartet, dass wir uns auf alles vorbereiten, dass wir unsere Risiken kennen, denen wir ausgesetzt sind und dass wir uns entsprechend vorbereiten. Ich habe mich gefragt, warum hat der Staat eigentlich nicht so ein Krisenpapier Niedrigwasser, weil es kommt ja doch häufiger, und hat dann die ganzen Lösungsoptionen, die wir jetzt wieder in Kreisen diskutiert haben. Warum gibt es nicht eine Checkliste quasi, die man ziehen kann und dann sagt, so, der Pegel in Kaub hat, sag ich mal, 25 Zentimeter oder 30 Zentimeter und dann ziehen wir diese Maßnahmen und setzen sie sofort um. Ich glaube, das müssen wir auch noch lernen für die Zukunft. Also wir haben kurzfristige Maßnahmen. Mittelfristig ist auch, dass wir die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur weiter aufrechterhalten müssen, auch insbesondere bei der Wasserstraße, die immer so ein bisschen hinten runterfällt. Und dass wir langfristig uns überlegen, wie sind wir eigentlich resilient aufgestellt. Und das ist auch Aufgabe des Staates.
Da wollte ich noch hinkommen, das haben Sie mir jetzt vorweggenommen, aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Politisch und gesellschaftlich rückte das Thema Klimaanpassung, Klimaschutz aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren in den Hintergrund. Wirtschaftliche Sorgen, politische Veränderungen, der Wettbewerb mit China und dem Trump-Amerika. Gab es auch in der Industrie den Trend zu sagen, so wichtig ist das Thema vielleicht doch nicht?
Wenn Sie sind ja nun Journalist, Sie wissen ja, was in den Medien berichtet wird und dass es immer einzelne Unternehmen gibt, die genau das dann auch sich zitieren lassen und der Meinung sind, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber grundsätzlich kann ich sagen, das Thema ist weiterhin auf den Agenden. Nur vielleicht spricht man nicht mehr so darüber, weil andere Themen, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, in den Vordergrund rücken. Aber das Thema Klimaanpassung ist ein Risikofaktor für Unternehmen. Und das heißt, sie werden sich auch weiterhin damit kümmern. Das heißt ja nicht so, dass man jetzt auch in Deutschland, vielleicht wie in den USA, diese Themen komplett von der Tagesordnung streicht. Und es gibt eine Klimaanpassungsstrategie auch der Bundesregierung. Also wir arbeiten weiterhin daran. Das ist vielleicht momentan, wo es wirklich andere Sorgen auch gibt bei Unternehmen, die zum Teil wirklich ums Überleben kämpfen, dass die momentan sich vielleicht nicht primär damit auseinandersetzen. Ich denke, das ist auch verständlich. Aber es ist vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmungstabelle oder verschwunden, aber nicht von der Tagesordnung der Unternehmen.
Wir reden bis jetzt vor allem über die gar nicht mehr so neuen Nöte. Wie groß sind eigentlich die Chancen für die Industrie, durch neue Geschäftszweige eine kluge Transformation möglich zu machen?
Da sprechen Sie einen sehr schönen Punkt an, denn wir sehen uns natürlich auch als Enabler für Klimaschutz und Klimaanpassung. Denn unsere Industrie ist zwar natürlich betroffen von den Auswirkungen, aber wir entwickeln ja auch mit unseren klugen Köpfen Technologien, die ermöglichen, dass wir Klimaschutz und Klimaanpassung auch umsetzen können. Das sind Wassertechnologien, Technologien für Kreislaufwirtschaft oder effiziente Produktionsverfahren, klimaresiliente Infrastrukturen oder auch zum Beispiel dieses Beispiel zum Niedrigwasser, dieses Niedrigwasserschiff. Das sind ganz tolle Innovationen, die eben auch dann helfen können, sich wirklich an diesen Klimawandel anzupassen.
Ich würde mal kurz den Werbeblock unterbrechen. Ich verstehe Sie, aber die Frage ist natürlich, findet es wirklich schon statt? Sind es nicht schöne Vorsätze, die wir alle kennen, die wir auch alle schon mal gehört haben? Aber irgendwie hat man den Eindruck, so richtig hineingestürzt haben sich bislang nur manche.
Da muss ich Ihnen natürlich widersprechen, denn ich war zum Beispiel im Mai auf der IFAD. Das ist ja die große Umwelttechnologie-Messe in München. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich frohen Herzens nach Hause gefahren, weil ich gesehen habe, dass das wirklich eine innovative Branche ist, die auch Zukunftsmärkte erschließen kann. Das ist eine Messe, die tatsächlich noch wächst und die auch in anderen Ländern sich jetzt ausweitet und IFAD eben auch in anderen, also international durchführt. Und das war wirklich schön zu sehen. Da sind wir als Deutschland wirklich sehr, sehr gut. Und das macht dann doch auch Hoffnung, dass wir auch mit unseren Technologien dann dazu beitragen können, ja, dass die Industrie ein wesentlicher Teil der Lösung ist.
Die Folgen der Hitze, der Trockenheit, des Klimawandels insgesamt zeigen sich wie noch nie. Das trifft nicht nur Krankenhäuser, Pflegeheime oder Landwirte, es trifft auch die Industrie. Und diese hat immerhin damit begonnen, sich auf die neue Welt klimaschützend einzustellen. Frau Pfeiffer, besten Dank für das Gespräch.
Lieber Herr Braun, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie viel der Hitzesommer die Industrie, Unternehmen und die Wirtschaft kostet. Ich finde aber, wir sollten noch einen Blick darauf werfen, was er eigentlich die Gesellschaft kostet.
Tatsächlich ist in diesem Sommer der Ruf nach besseren Hitzeschutzkonzepten noch einmal deutlich lauter geworden. Zuständig sind dafür in Deutschland vor allem Länder und Kommunen, die entscheiden ganz konkret über Hitzeaktionspläne, Trinkbrunnen, Sonnensegel, zusätzliche Bäume oder kühle öffentliche Räume. Und sie entscheiden über Klimaanlagen für Altenheime, sie entscheiden für eine bessere Versorgung der Krankenhäuser. Existenzielle Fragen, die bislang einfach nicht mit dem adäquaten Geld ausgestattet, auch nicht richtig beantwortet werden können. Genau da liegt aber auch das Problem. Viele Kommunen sagen, dass ihnen für einen umfassenden Hitzeschutz schlicht das Geld fehlt. Der Deutsche Städtetag und der Städte- und Gemeindebund fordern deshalb inzwischen mehr Unterstützung von Bund und Ländern. Eine bundesweit einheitliche Summe, die Städte selbst für sämtliche Klimaanpassungsmaßnahmen veranschlagen, gibt es nicht. Aber allein für die Klimatisierung von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen, wir haben es gerade schon angesprochen, hat der Städte- und Gemeindebund zuletzt einen Investitionsbedarf von rund 20 Milliarden Euro genannt. Die Grünen wiederum fordern ein bundesweites 5 Milliarden Euro Programm für besseren Hitzeschutz. Bundesumweltminister Carsten Schneider will Klimaanpassung sogar als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankern, damit der Bund solche Maßnahmen dauerhaft mitfinanzieren kann.
Ganz kleine und teilweise ziemlich pragmatische Projekte gibt es aber schon. Berlin zum Beispiel. Hier experimentiert man im Mauerpark mit einem sogenannten Cooling Point. Das ist eine temporär eingerichtete Sitzgelegenheit mit Schatten, Trinkbrunnen und einer Vernebelungsanlage, die den öffentlichen Raum an einem heißen Tag eben erträglicher machen soll. Und andere Berliner Bezirke machen Kirchen und andere Gebäude zu kühlen Räumen. In Steglitz-Zehlendorf zum Beispiel, da öffnen zwei Kirchen bei jeder Hitzewarnung nachmittags ihre Türen und bieten Sitzmöglichkeiten, kostenloses Trinkwasser und auch etwas ehrenamtliche Betreuung. Und auch ganz klassische Trinkbrunnen erleben gerade ein Comeback. In Magdeburg gibt es mittlerweile 5 öffentliche Wasserspender, 2 weitere sollen dazukommen. Und auch in Halle und Zeitz und anderen Städten wird das Netz ausgebaut. Es gibt aber auch Gemeinden, wie Dessau-Roßlau, da las man das gerade, wo eben kein Geld dafür da ist, weitere Brunnen zu finanzieren. Der Sommer wird teuer, auch der nächste. Die Frage, wer dafür bezahlt, ist aber eben doch nicht geklärt.
Der meteorologische Sommer endet am 31. August. Für die kommende Woche ist eine erste Abkühlung vorausgesagt. Ein Atlantiktief beendet die Hitze erstmal. Klar ist aber, selbst wenn wir den Hochsommer 2026, wenngleich auch nicht unbeschadet, hinter uns gebracht haben sollten, Hitze und ihre massiven Folgen werden uns auch im nächsten Jahr beschäftigen.
Sollten sie ja vielleicht auch, denn das Problem, das ja im Grunde der menschengemachte Klimawandel ist, wird auf keinen Fall von alleine weggehen. Dem müssen wir aktiv begegnen und dem müssen wir uns anpassen.
Resilienz und Adaption. Davon wünschen wir uns und Ihnen allen mehr. Haben Sie ein schönes Wochenende.
Table Today mit Michael Brücker und Helene Bubrowski.